da so eine bildschöne Frau rein, bestens gekleidet, eine Erscheinung, schwebt
über die Tische
und kommt so direkt auf mich zu, schüttelt mir die Hand und sagt, ich wollte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie die lange Reise auf sich genommen und 3 Tage damit verbracht haben, unsere Weine zu verkosten.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo liebes Publikum, vor dem Podcast kommt die Werbung. Der heutige Blindflug wird euch präsentiert von Destino Vino, einer kleinen, ganz neuen Agentur für Weinreisen nach Spanien. Sascha Brandenburg, ausgebildeter Sommelier, intimer Kenner der spanischen Weinszene und Mitbegründer des auf Spanien spezialisierten Weinmagazins Todo Vino, führt euch nicht nur zu den aufregendsten Weingütern, er zeigt euch auch große Naturschauspiele und sorgt für kulinarische Momente, die ihr nie vergessen werdet. Denn Sascha organisiert bewegungsfreudige Weinreisen. Schaut doch mal auf weinreisespanien.de und lasst euch zu einer Entdeckungstour verführen. Und jetzt kommt der Blindflug.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Noch 3 Tage, dann ist der Schnee endlich weg.
Optimist. Die haben alle gesagt, bis März bleibt es zu kalt. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich hoffe auch, dass wir mal die Straßen frei werden, damit ich das Auto wieder bewegen kann, damit ich mal Getränke holen kann. Wir trinken hier jetzt heute Leitungswasser. Das Berliner Leitungswasser ist spektakulär unlecker.
Ja, so schlimm ist jetzt auch nicht. Kriegen wir weg.
Komm. Wir sind bisher 26. Wir fangen, bevor wir würfeln, vielleicht kurz mal schnell die Vorbemerkungen an. Wir sind bisher 26 an diesem Samstag bei Blindflug Live in Frankfurt. Diese Folge erscheint
Oberursel, geil.
15 Minuten mit der S-Bahn vom Frankfurter Hauptbahnhof,
mega,
habe ich mir sagen lassen. Und dann 3 Minuten zu Fuß vom Bahnhof. Wir sind ab 17 Uhr dort am Start und freuen uns, wenn ihr kurz entschlossen noch wollt, alle Infos unter blindflug-live.de.
Das oder wird sehr schön. Ich freue mich sehr drauf.
Genau, das wird spannend. Und wir sind bei der Eat Berlin am 20. dann direkt eine Woche später. 6 Tage später sogar nur, hier in Berlin. Das wird dann so eine richtige Aufzeichnung im Patio. Das ist ein Restaurant am Wasser. Das ist einer der hipsten Plätze der Stadt.
Da war ich noch nie. Freue mich drauf. Auf was Neues.
Wir sind unten in einem der Veranstaltungsräume. Und wenn ihr Lust habt, gehen wir alle anschließend essen. Da müsstet ihr uns vor Bescheid sagen. Also da zahlt dann jeder sein eigenes Zeug. Vielleicht kann man auch noch 1-2 Flaschen Wein mitbringen. Das kriegen wir bestimmt hin. Patio-Restaurant am Wasser, Ecke Kirchstraße, Helgoländer Ufer 13a in Berlin. 29 Euro kosten die Tickets nur. Das sind wirklich nur die Kosten.
29, krass.
Nur okay. Die Kosten für Raummiete und Co. Kriegt also von uns, werdet von uns sozusagen eingeladen zu einem Probeschluck. Und dann schaffen wir es ja vielleicht hinterher gemeinsam zu essen. 17 Uhr bis ca. 19 Uhr wird das Ganze dann gehen. Und dann packen wir unsere Sachen ein. Da produzieren wir dann richtig eine Folge.
Das
da
geil.
Guckt ihr dann mal zu, wie wir Folge produzieren. Alle Infos bei der Eat Berlin. Ich lege natürlich auch nochmal einen Link hier drunter. Und dann sehen wir uns ja vielleicht da. So, und jetzt würfeln wir los.
Ha? Los. Oh, 6.
Ah. Oh,
Pasch.
Okay.
3
nachgelegt.
Das ist aber, was ist hier los?
1. Ich will offensichtlich nicht anfangen.
4. Dann fange ich an. Das war ja jetzt nicht schlecht, finde ich. Ich nehme mal die Gläser mit.
Jawohl.
So, Wein. Welchen Wein trinken wir heute? Also, wir trinken heute mal was anderes als sonst aus meiner Ecke sozusagen. Wir trinken einen Riesling und zwar was Leichtes. Es ist jetzt 12 Uhr, also es ist relativ früh und ich hatte Bock auf was Leichtes, ein bisschen Süßes. Also trinken wir heute mal Lörsch Apotheke Riesling Kabinett 21 Versteigerung. Da bin ich sehr gespannt, ich freue mich drauf. Bitteschön.
Super.
Also, fuck, cheers.
Cheers.
Kalt.
Es riecht wie Riesling.
Sag mal. Ist auch mal schön, wenn Sachen riechen.
Wie okay. Schmeckt auch Riesling. Und es ist süß. Interessant.
Ist es unsere erste Folge im Jahr jetzt eigentlich, die wir jetzt zusammen aufnehmen? Ja, aber ich glaube ja, oder? So hatten wir schon
eine,
oder
wir haben wir eine Folge schon. Wir haben schon.
Okay, macht ja nichts. Bestenliste müssen.
Ja, haben wir auch angekündigt, dass die Bestenliste kommt.
Bestenliste. Also, Sascha, Bestenliste 2025. Fangen wir erstmal an mit Danksagung in allen möglichen Formen. Also wir haben letztes Jahr, wir haben letztes Jahr wieder extrem viel und sehr gut getrunken. Sehr gut, sehr teuer, sehr exklusiv, sehr unterschiedlich auch. Wurden in jeder Form
auf allen möglichen Sachen beglückt. Ja? Ich glaube, man muss auch mal in der Form erstmal, also alle möglichen Leute, die dann auch sehr großzügig sind mit Flaschen und allem, erstmal ein herzliches Dankeschön sagen. Ja.
Ja.
Weil ich finde, da kann man, wir haben einfach wahnsinnig viel Glück. Ja?
Und, also, und großzügige Freunde.
Also fangen wir mal mit so einer kleinen Danksagungsrunde an. Also wir müssen, glaube ich, anfangen natürlich mit Christoph. Mhm. Unbedingt, ja.
Jawohl.
Ohne den ganz viele Sachen natürlich gar nicht zustande kommen würden. Mhm. Ganz großartige Weine, die wir mit ihm trinken. Dann dir natürlich, auch immer großzügig schöne Weine dabei, war. Das ist klar. Dann in letzter Zeit, also Thomas, der ab und zu mal was mit reinhaut. Ja. Ja. Lustigerweise einmal so ein kleines Schmankerl, den lieben Wu, da waren wir noch nicht, da warst du auch schon einmal mit beim
Hotspot? Ich war nur privat mal bei Wu, also Restaurant Hotspot in Berlin.
Genau, sehr großzügig, wenn wir bei ihm was trinken, dann ist es bei ihm, also dem hat, der hat, ich habe es dir erzählt, glaube ich mal, also wir dürfen immer mal was zu mitbringen und so, mhm. Ja, hat auch wahnsinnig schöne Weine auf der Weinkarte. Und dann ist der immer sehr großzügig, wenn es um alten Cognac geht und sowas.
Ja.
Dann haut er so Sachen raus, die von 1800 und 1700 noch irgendwas sind und so. Auch ganz toll. Auch für die Großzügigkeit, dass man immer was mitbringen darf in ein Restaurant und sowas.
Mhm.
Auch das ist nicht standardmäßig. Da gibt es aber mehrere, bei denen wir das dürfen.
Ja.
Das darf ich bei Regies immer sehr auch, ja. Und so. Das ist also sehr, sehr großzügig, sehr, sehr toll. Dann bei mir ist noch jetzt noch gerade dazu gekommen Holger, der gerne alte Bordeaux trinkt und sowas. Also die Großzügigkeit der Leute, mit denen wir Wein trinken, ist schon exorbitant.
Ja.
Und total toll. Und wir hatten auch dieses Jahr wieder, letztes Jahr wieder wahnsinnig schöne Proben, über die wir gesprochen haben oder auch nicht gesprochen haben.
Mhm.
Natürlich unsere große Champagnerprobe, 96, ja, können wir auch anführen. Dann nochmal eine kleinere Probe im kleineren Rahmen Italien, auch ganz großartig.
Ja.
Ich glaube, wir haben insgesamt wahnsinnig viele tolle Weine getrunken.
Das stimmt.
Auch wieder so viele, dass es mir wirklich schwer fiel, mich zu entscheiden, was ich raufpacke und was ich nicht raufpacke. Im Grundsatz galt ja immer mal früher nur aus meinem Keller, das haben wir ja schon mal ein bisschen aufgeweicht, weil es anders ja nicht mehr ging, ehrlicherweise.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass ich alle Weine, alle, die mit uns getrunken haben, werden wahrscheinlich sagen, ja, da war doch aber noch und vielleicht hätte man ja den auch noch und
auf
so.
Auf jeden Fall.
Ja? Und wieso hast du denn den nicht? Ja? Und die, ja, sie haben recht, hätte schon sein können und so.
Wenn man sich an alle noch erinnert.
Ja, Gott, die sind doch schon so alt.
War dann vielleicht auch der 14. Wein am Abend und man hat dann am nächsten Morgen. Aber das sind wir zum Glück nicht ganz so schlimm.
Nee, das ist aber nicht ganz so schlimm, das stimmt. Aber sagen wir so, bleiben wir bei den Weinen, die mir am meisten am Kopf geblieben sind und mir am meisten Spaß gemacht haben.
Jawohl.
Ja? Fangen wir an in einer kleinen Runde, der warst du nicht dabei, aber wir haben den Wein trotzdem schon mal getrunken und ich fand ihn aber wieder so großartig, dass er es auf Platz 10 geschafft hat. Gaia, Sori San Lorenzo, 78.
Okay.
Nochmal dabei. Also hatten wir schon mal schon ewig, das mal im Podcast hatten wir den mal,
ja,
genau.
Aber das war keine so gute Flasche, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, aber der war jetzt, das war so elegant und so schön und das war so gut gereift und sowas. Italien finde ich ja immer, da hatten wir ja unsere, ne? Es ging so hoch und runter. Manche Sachen sind wirklich großartig. Wir hatten in dieser kleinen Italien-Probe auch noch Sachen, die hätte man hier aufpacken müssen, habe ich aber jetzt nicht.
Ja.
Ja, weil da gab es einfach Sachen, die blieben mir mehr im Kopf nochmal im Großen und Ganzen. Platz 9 kam aus der 96er Champagner-Probe. Claude Menil 96 fand ich wirklich toll. Gehörte ja mit zu meinen absoluten Lieblingen. Ich glaube, bei dir war es nicht ganz so, oder? Der 96er war bei dir, der 96er Miss Neil, oder doch, den fandst du
auch? Nee, der 96er, den fand ich, das war doch der, wo auch der Kollege von Krug selbst sagte, der wird doch eigentlich nur noch von Säure zusammengehalten. Nee, den fand ich tatsächlich ziemlich weit fortgeschritten. Das war nicht so meins.
Den mochte ich am Ende seiner
Blüte.
Total gerne.
Ja.
Jetzt kommt ein Wein, den haben wir. Der blieb mir letztes Jahr ganz cool im Kopf, weil es was war, was sozusagen ich total mag. Den haben wir lustigerweise letzte Woche besser getrunken nochmal.
Ah.
Ja?
Mhm.
Und zwar hatten aber hier Chateau St. Cosme, 2011 Le Post.
Ja.
Und wir haben jetzt letztes Wochenende bei dir, haben wir zusammen nochmal 14 getrunken. Der war nochmal schöner.
Ja, der war nochmal schöner, ja.
Aber der Ölwe war trotzdem so schön im letzten Jahr.
Mhm.
Und hatte mir damals nochmal so ein bisschen eingeläutet, dieses Mehrtrinken bei mir aus dem Keller. So, diese Sachen, die ich so mag. Ja?
Mhm.
Deswegen blieb der so schön im Dings und hat nochmal so aufgemacht, wie toll das alles war, wie toll dieses Zeug aus dem Dings ist. Das haben wir damals auch festgestellt, wie gut es funktioniert. Ich habe es wirklich sehr lieb. Platz 7 teilen sich zwei Weine. Einmannwein, Chateau Montrose 1990.
Ja.
Megastoff, kann man gar nicht anders sagen. Das ist so ein 100-Punkte-Teil. Ja, und wahnsinnig gut reicht, obwohl Montrose nie enttäuscht.
Mhm.
Kann man, also finde ich, oder?
Ja,
also,
da muss ja man, ich finde, das ist ein großartiger Wein. Großartiges Chateau.
Großartiges Chateau. Und immer noch nicht so teuer, außer jetzt kriegst du eine 100-Punkte-Nummer, dann ist es, ja, aber okay, dann kann man gut machen. Dann teilt er sich mit einem Wein, den ich deswegen mit draufgenommen habe, weil er wirklich unglaublich schön war und weil ich davon wirklich viel getrunken habe, weil es ein Magnum war. Und das war bei einer Veranstaltung, da hatte mich Thomas mitgenommen, zu Matthias, heißt der Freund und so, und der haute dann viele, viele Flaschen raus, die dann sehr schön waren. Unter anderem ein Clos de Tarn 2007, mega.
Das ist was?
Das ist ein, achso, Clos de Tarn ist ein Burgunderweingut. Okay. Machen nur diesen Wein, nur achso, den Clos de Tarn, ist Grand Cru.
Ja.
Genau.
Ja.
Machen nur das und war auch mein erster Clos de Tarn, glaube ich. Ja, bin mir fast sicher. Ganz toll. Wirklich groß, mega geiler Stoff. Platz 6. Gigal, Lalandon 96.
Ich hätte protestiert, wenn der nicht in der Top 10 gewesen wäre. Zu fortgeschrittener Stunde, wir hatten alle schon ganz schön viel getrunken, ja, aber da hat er nochmal Hallo Wach, Hallo da,
bin ich.
Fand ich auch extrem gut.
Hätte man auch noch höher setzen können, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch.
Ja, fand ich aber, passt da ganz gut hin. Dann nochmal aus der 96er Probe der Champagner, der letzte Champagner sozusagen, de Valois Femme de Champagne 96, fand ich überraschend toll. Und es ist nicht ganz.
Ich muss jetzt natürlich mich wieder selber loben und sagen, wir hatten kurze Zeit vorher Du Valois im Podcast. Ich habe das große Lied gesungen, habe gesagt, dass Femme auch im Wesentlichen auch ein wirklich guter Wein wert ist, wobei die mittlerweile sehr viel teurer sind als früher. Aber dass das Haus als das Haus gilt, was am ehesten wie ein Weingut geführt wird, mit Einzellagen, mit 1200 Flaschen Auflage und so, die sind schon sehr sorgfältig und die können schon einen richtig guten Wein machen. Und der war besonders gut, ja. Der war wirklich besonders gut.
Fand ich auch. Und das, also klar, also es ist ein klassisch großer Champagner, nicht ganz trocken, also Brüt. Aber wahnsinnig gut, fand ich auch. Also hat mich wahnsinnig abgerollt und sehr glücklich gemacht. War, glaube ich, mein absoluter Liebling in der Probe. Das war also ganz, ganz weit vorne mit dabei, also ganz, ganz vorne. Platz 4, Cornas 2015 von August Klapp. Hatten wir auch zusammen hier. Also es ist einfach, mein Beuteschema.
Ja.
Und zwar so richtig. Mit allem drum und dran, ich lieb's. Ich lieb's wirklich sehr. Ich habe dieses Jahr auch wahnsinnig gute, die sind jetzt hier nicht mit dabei, ich habe wahnsinnig gute Bordeaux getrunken, die unglaublich schön waren, die ich trotzdem nicht jetzt mit, also bis auf,
bis auf 90 Montrose.
Genau. Die ich nicht mit dabei habe, die es auch verdient hätten, aber ich bleibe so ein bisschen in meinem Schema, weil das einfach, das ist, was mich einfach glücklicher macht.
Ja.
Also im Großen und Ganzen. So für mich persönlich. Platz 3 ist der Wein, den wir letztes Jahr. Den wir letztes Jahr zur Vorstellung der letzten Dings hatten.
Ach so.
Georges Vernet, Condrieu, L'Escalier, L'Enfer, 2014. Das war auch so groß und so toll als Condrieu. Das ist einfach auch da weiß. Wir haben noch mal ein, zwei andere Weiße aus der Ecke, so ein bisschen, die waren auch sehr schön, aber das war mega. Jetzt auch noch mal Platz 2, trifft es auch wieder einen Wein, den wir hier bei dir hatten, den hast du sogar ausgegeben. Cast 23, 6 Lieb.
Ja, das war.
Ja,
das war echt gut.
Also, was
war wirklich gut. 2012.
Was willst du da
wirklich gut.
Was willst du da machen, was willst du da sagen? Ja. Das war einfach. Wäre auch unanständig gewesen, den nicht mit dabei zu haben.
Stimmt, das, also. Der war schon besonders gut, ja. Das ist richtig.
Das ist schon.
Cabernet Sauvignon in Perfektion.
Ja. Platz 1, ein Wein, den man auch nicht so häufig bekommt. Châteauneuf de Pape, Reserve de Celestine, 2015, Henri Bonnard.
Dezember, Podcast-Produktion, hat man, glaube ich, gemerkt. Wir hatten beide keinen vollen Gesundheitszustand und haben nicht anders gekonnt, als das Strahlen selbst durch unseren.
Ja.
Filter noch wahrzunehmen. Das war tatsächlich ganz großer Sport.
Ja, das
ganz
war auch, also da musste das ging nicht besser.
Ja, das ging wirklich nicht besser. Fand ich auch. Ich war ja bei vielen Weinen dabei. Ja. Ich würde deswegen nochmal erwähnen, ein Wein, der ist sicherlich zu Recht nicht auf die Liste geschafft, weil ich war ich nicht dabei. Aber unbedingt noch erwähnenswert ist auch aus der 96er Probe 96 Léoville Lascasse.
Ach, ja.
Der Wein hat einen legendären Ruf und es ist ja aus einer normalen Kiste sozusagen, ist er echt legendär. Mhm. Also er hat diesen Ruf vollkommen zurecht.
Das ist
ganz gut. Ich glaube, man braucht 96 nichts Teures zu trinken. Der ist ja jetzt mittlerweile auch ganz schön teuer. Kostet mich jetzt auch schon mal 500 oder so.
Das ist schon krass.
Ist damit, also ist so einer von denen, die dann die Premier Grand Cruz eingeholt haben oder wie auch immer. Eigentlich, glaube ich, basierend nur erstmal auf einem Parker-Urteil. Auch wieder so einer von denen, wo man sagt, Parker hatte recht. Parker hatte häufiger recht als Unrecht.
Ja, es ist mal, wir wollen ihm das nicht zustellen.
Also Parker himself, nicht die Publikation. Die Publikation jetzt bin ich kein so riesen Fan mehr von. Aber, das konnte er schon. Und der 96er Leo Laskas ist auch echt Bombe.
Das stimmt.
Schöne Liste.
Oder? Kann man machen. Finde ich auch. Haben wir so eine, ich finde das auch wieder so ein bisschen so mehr so wir. Also so, ja. Und insgesamt ganz tolle Sachen. Also ich bin gespannt auf 26. Ich glaube, wir werden auch ein paar schöne Sachen trinken.
Wir haben ja schon angefangen. Wir haben schon direkt wieder schöne Sachen aus dem Rhontal gehabt. Ja. Ich fand den Garnacha von Daniel Jiménez-Nandi, den wir zum Abschluss auch nochmal gut. Ja, ich fand, die drei haben sich da echt wunderbar präsentiert. Die Hand gegeben. Das ist schon auch vielleicht dann ein Hinweis für uns. Wir mögen das halt sehr.
Ja, wir mögen das halt wirklich sehr.
Wir mögen das sehr und da kannst du eben immer noch wirklich zu einem bezahlbaren Kurs. Das ist alles nicht mehr geschenkt.
Nee, das stimmt. Das ist alles wirklich nicht mehr geschenkt. Das ist alles wirklich schon auch überhalb der 50 deutlich. Ja? Aber es ist auch wirklich, du kriegst in dieser Range dann auch wirklich richtig gute Sachen. Also genau, richtig, richtig
unter 150, unter 150 kriegst du dann noch Sachen, die woanders dann eben einfach viel, viel teurer sind. Also insbesondere natürlich im Burgund.
Wir können ja mal sagen, also wir haben eine riesengroße Probe, haben wir jetzt schon mal, da bin ich sehr gespannt, im April 1982, Bordeaux.
Ja.
Also über Mega-Jahrgang. Da sind wir sehr gespannt.
Jawohl.
Ob das wirklich auch in uns auch so wegmetert. Mhm. Wie die Erwartungshaltung ist ja...
Die Erwartungshaltung ist groß.
Riesig quasi. Also wir sind sehr gespannt. Und ich glaube, es wird ein schönes Jahr, was Wein angeht. Aber es war es auch immer seit den letzten... Also die letzten...
Ja, wir werden uns jetzt außerdem dringend mal darum kümmern, dass wir unsere ausgefallene 2015er 10 Jahre danach Probe noch nachholen. Die wird auch besonders spannend, weil da mal Bot man die Hosen runterlassen musste. Denn ich habe damals vor allem Dinge gekauft, die ich selber empfohlen habe.
Ach, geil,
stimmt. In Wiesbaden und darf bei viele Sachen, die eben aus der zweiten Reihe stammen, Sachen, wo ich sagte, das ist richtig gutes Zeug.
Das heißt, wir müssen die Probe auch dann für dich blind machen, damit das, also es muss.
Genau, wir müssen die verblinden, damit ich nicht sage, das sind meine Empfehlungen.
Geil.
Und spannend. Dann werden wir nämlich einige sehr renommierte Namen, also ich habe nur ein, zwei, aber du hast ja noch zwei, drei Sachen und andere auch. Ja, 15 ist ganz gut vertreten in den Kellern. Wir werden das irgendwie so zusammenstellen, es werden noch ein paar mehr Weine werden, ich denke mal so 23, 24 und dann müssen wir mal gucken, machen wir vielleicht Flights, mal schauen. Aber das müssen wir uns mal zügig drum kümmern.
Voll.
Ja, sehr schön.
Sehr schön. So, was trinken wir? Wir hatten schon Prüm, deswegen habe ich keinen Prüm genommen. Ja, aber ich wollte was Leichtes, was jetzt Temperatur ist kalt, was aber zu der Zeit passt.
Genau,
ein bisschen haben leicht in den Gaumen.
Wir haben 11 verabredet, gab ein bisschen Stau, wir sind noch vor dem Mittagessen. Okay, es roch tatsächlich erstmal sehr nach JJ.
Verstehe ich.
Also es riecht nach Riesling. Fruchtsüß, es schmeckt nach Riesling Fruchtsüß, es schmeckt nach...
Das ist es natürlich auch.
Ja, es schmeckt nach Cabi oder Spätlese, ich würde sagen Cabi.
Ja, Cabi ist richtig.
Cabi, aber dann aus nicht ganz kaltem Jahr. Also es hat schon ein bisschen eine gewisse Wucht. Ja, so ein bisschen Sponti-Note dabei, und zwar auch durchaus deutlich. Das ist ja, wir haben ja lange drüber gesprochen, über das Gestehenke, und das ist ja nur beim Riesling, ist es ja irgendwie akzeptiert.
Ja, das stimmt.
Hat ja dann den Namen, eine Prümfurz.
Schnupp.
Ja, machen wir mal weiter kurz. Hat aber doch noch eine kräftige Säure, also wird auch nicht super warm sein. So ein Zwischenjahr, wirkt recht frisch. Also frisch im Sinne von nicht so wahnsinnig gereift.
Ist nicht
19?
Ja, fast. 21.
21, okay. Also doch ein bisschen kühler.
Ja.
Als 19 wenigstens. Ja, sind wir an der Mosel? Ich glaube, wir sind an der Mosel. Ja. So, wer macht das? Wenn es nicht Prüm ist, dann stinken und so. Das tut ein bisschen manchmal. Jetzt gucke ich natürlich, was du hast. Also Nick Weiß hast du nicht. Schloss Lisa? Nee. Stinkt nicht so. Ja. Manchmal ganz selten.
Also es ist jemand, wo ich immer finde, das haben wir irgendwann schon mal erzählt, den habe ich irgendwann mal, fand ich den schon, bei der Berliner Weinmesse steht der, glaube ich, immer noch, immer wieder, ja, das ist eine Versteigerung, also Versteigerungskabi, 21.
Schön. Von Lörsch, ich glaube es ist Bildungsee, genau, Trittenheim
Apotheke.
Ah ja. Sehr guter Produzent.
Ja, also finde ich auch, macht er wahnsinnig gut.
Versteigerung Bernkasteler Ring, muss man dazu sagen.
Genau. Kann man immer noch, ist immer, also ich für ein Cabi, okay, ist für ein Cabi kann man bei ihm 21 kann man nicht mehr kaufen, aber 22, 23 hat er noch. Mhm. für 34 Euro eine Versteigerung. Das ist
ganz
alles
wunderbar.
Und das ist ein schöner Kabi, finde ich. Sehr, also sehr, ein sehr, sehr schöner Kabi, wa?
Sehr, sehr schön.
Toll. Mag ich wirklich total gerne.
Ja.
Prost.
Naja, immer habe ich ja nicht umsonst für Prüm gehalten.
Ja, stimmt.
Wir trinken Barolo Albarella, so heißt die Lage, von Fratelli Serio e Battista Borgogno. Nicht zu verwechseln mit dem Borgogno, der schon öfter mal bei uns stattgefunden hat, aus dem Jahr 22. Cheers!
Cheers! Der Furz ist weg.
Mhm. Weggespült, ordentlich ausgespült, das Ganze. So, ich muss dir erst kurz erzählen, dass wir einen Werbepartner haben heute. Kann ich dir jetzt schon erzählen, weil der keinen Wein bringt, weil es okay. Nämlich sich um die Agentur Destino Vino handelt. Sascha Brandenburg, also noch ein Sascha, ja. Der sich selbstständig gemacht ist, ein Sommelier und auch Autor, der in Nordspanien lebt. Und dann
gibt auch Schlechteres als in
Nordspanien. Ja, Asturien. Dann seine Weinreisen entsprechend auch. Die ersten beiden, die er anbietet, sind nach Asturien bzw. nach Galizien. Und was in der Werbung nicht mit eingesprochen ist, dass ihr 200 Euro Rabatt kriegt auf die Buchung, wenn ihr mit dem Code Blindflug bucht. Das wollte ich noch dazu sagen.
Super, reichlich.
Ja, er macht ganz spannende Sachen in Spanien mit ein bisschen Zeit für die tolle Natur. Also es ist so, ich sag mal, das sind die Art von Weinreisen, auf die man auch die Ehefrau mitnimmt. Weil man nicht den ganzen Tag nur mit Bus von Weingut zu Weingut fährt, sondern weil man zwischendurch diese wahnsinnig spannende und aufregende Landschaft auch zu Fuß erkundet. Und dann immer dann, wenn man sagt, jetzt könnte ich mal wieder reingehen.
Nee, ist so klein, das könnte ich schon schön.
Dann geht es weiter. Das kann man ganz gut mit den
Partnern
gestalten. Das passt auch ganz gut zur heutigen Geschichte, weil Zeit für die Natur hatte ich keine bei meiner Reise. Bei meiner Reise ins Piemont zur Nebbiolo Prima. Aber ja. Die Natur ist natürlich auch spektakulär, genauso wie auch die Veranstaltung spektakulär war. Und ich muss ein bisschen was dazu erzählen, weil Weinreisen sind immer noch der schönste Teil des Hobbys Wein. Und es gibt echt auch zu viele Leute, die das gar nicht machen. Vielleicht das nochmal ganz kurz. Also auch ganz häufig Leute, die sagen, ja, das kann ich meiner Frau nicht zumuten oder so. Aber gut, man kann das alles, glaube ich, machen. Das ist mal, entweder man muss es organisieren, das scheuen einige, deswegen schieben sie die Frau nur vor, weil sie müssen sich kümmern. Oder man geht zu einer Agentur und lässt die das machen. Das kostet dann halt ein bisschen Geld, das muss man der Frau dann halt erklären. Aber wenn man eine macht, bei der man sie mitnimmt, dann geht das ja vielleicht auch. Also ich habe meine Reise auch nicht organisieren müssen. Das hat natürlich die PR-Agentur gemacht, die vom Veranstalter dafür bezahlt wurde. Der Veranstalter ist, das ist die erste lustige Sache an dieser Nebbiolo Prima. Vielleicht erstmal kurz zur Veranstaltung an sich. Die wird vom Albeisa-Konsortium gemacht. Und Albeisa ist eine Flasche.
Ach.
Das heißt, es werden auch nur die Barolo vorgestellt.
Die in der Flasche sind.
Die in der Flasche sind. Es werden auch beim Empfang nur die Alta Langa Schaumweine ausgeschenkt, die in der Flasche sind. Das ist ein bisschen schade, weil das sind erst drei. Das heißt, du trinkst immer die gleichen drei Schaumweine über die ganzen vier Tage. Aber so viel Schaumwein muss ich auch gar nicht trinken, da haben wir mit Zwillen. Und die Frage, die ich irgendwann einem Winzer gestellt habe, warum denn jetzt eigentlich eine Flasche irgendwie so als identitätsstiftendes Element für die Weine des Piemonts? Und dann sagt er der ganz locker, naja, hey, an irgendwas muss man doch glauben, warum nicht an eine Flasche?
Schön.
Das fand ich sehr nett. Ja, okay. Die Idee ist quasi zu sagen, wir halten uns aus Konsortiumsstreitereien und aus technischen Spezifikationen etc. raus.
Ja.
Du kannst dein Nebbiolo in Roero, im Barbaresco oder im Barolo machen. Wie du das gestaltest und so, ist dann, das ist Sache von dir und dem Konsortium. Da halten wir es aus, wenn du es in die Flasche füllst, hast du außerdem, weil du die Flasche von uns kaufst, wir bieten einen guten Preis für die Flasche, weil wir für 200 Erzeugerflaschen einkaufen.
Macht immer Sinn.
Aber du hast auch gleich, weil wir dir den Preis nicht voll weiterreichen, sondern 3 Cent behalten, hast du auch gleich deinen Mitgliedsbeitrag gezahlt.
Gott, das ist ja geil.
Das ist total gerecht. Ja. Wer mehr Flaschen macht, zahlt mehr Mitgliedsbeitrag.
Ja, gut.
Und wenn du nicht so viel willst, dann kannst du auch einzelne Weine in eine andere Flasche füllen. Was zum Beispiel bei der Alta Langa viele eben noch machen, weil sie da vielleicht der Feuchtflasche noch nicht trauen oder was
weiß ich. Okay. Gute Idee, also lustige Idee.
Ja, und deswegen haben die halt auch die ganze Bandbreite an Wein. Du kannst ja zwischendurch bei Veranstaltungen wird eben auch ein Nachetta oder ein Grignolino ausgeschenkt oder sowas, wenn der konsortial gefüllt ist sozusagen. Es gibt zwei Durchgänge bei der Geschichte. Tag 1 bis 3 ist sozusagen für die Profis.
Ja.
Das ist morgens eine Stunde Fachvortrag zu irgendeinem Thema und dann wird durchverkostet 100 Weine pro Tag, drei Tage, Abendveranstaltung, Abreise. Die Abendveranstaltung, das sind dann auch schon die vom zweiten Teil, das ist das Akademieprogramm. Die verkosten nur 50 Weine am Tag und haben ein bisschen Weingutsexkursionen und werden ein bisschen mehr in das Thema eingeführt. Ich hätte wahrscheinlich, da ich noch nie da war, ins Akademieprogramm gesollt,
ja.
Aber das war schnitzig mit meinem Urlaub. Also habe ich das erste gemacht. Und dieser Videocall mit der Agentur, der wirkte auf mich so ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch.
Welcher ist jetzt der größere, ist der professionellere ist der mit den 100 sozusagen?
Genau, den habe ich gemacht. Ja, genau. Okay, genau, ich habe den ersten Teil gemacht und den Akademie-Teil nicht, weil der in der zweiten Hälfte, da war ich nicht mehr da. Es wirkte so ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch. Und warum habe ich gemerkt, sie hat nur 10 Plätze.
Oh.
Es sind nur 10 Leute. Das kam 2 aus Asien, 2 aus den USA und 6 aus Europa.
Krass.
Das ist einer aus Kanada und einer aus den USA. Krass, genau. Ja. Nun ist es so, dass die meisten Barolo-Produzenten ihre Weine bei Decanter und Co. einschicken.
Klar.
Also ich habe jetzt nicht den Decanter ausgestochen und auf Wein Plus kriegt die Muster. Aber sagen wir mal so, außer Wein Plus und Vinum kriegen in Deutschland jetzt nicht alle 200 Musterflaschen oder sowas. Also insofern ist das schon ein nettes Privileg. Hat natürlich auch mit der Reichweite etc. zu tun. Die Einteilung ist immer so 9 Uhr Vortrag, 10 Uhr Startverkostung. Mit Mittag kannst du bis 15 Uhr verkosten, dann kommen die Winzer und verkosten. Also die verkosten dann die offenen Flaschen. Das ist auch für eine Kollegenprobe für die dann.
Ah.
Da hast du dann freien Nachmittag. Du kannst Weingüter besuchen, musst du dir aber selber organisieren. Ich habe natürlich immer gearbeitet, weil es war
das
blind.
Muss man sich,
Das heißt, ich habe morgens nur Eindrücke notiert. Dann wird um 15 Uhr gibt es dann irgendwie den Link zur Liste.
Okay. Okay.
Und dann habe ich quasi das Ganze noch übertragen in die entsprechende Liste mit den Namen, weil sonst macht es ja keinen Sinn, und habe dann den Artikel gepublished, sodass ich eigentlich dann immer schon erst bis zum Abendessen auch gut beschäftigt war. Abendessen war dann von denen organisiert oder frei. Es war also keine Verpflichtung, dass du teilnimmst, aber ich habe natürlich die jeweiligen Abendessen gemacht.
Das macht ja Sinn. Also wenn man da ist, klar, mitnehmen.
Genau. Die erste Frage, die mich natürlich wieder interessiert, ist, geht das, kann man das? Kann man da hingehen und hat man noch nie? Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich insgesamt 100 Barolo getrunken, da muss man mal ehrlich sein, weil so oft trinken wir nicht Barolo.
Nee.
Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, 2 getrunken oder sowas. Und im Jahr davor keinen.
So in etwa,
ja. Wir haben letztes Jahr viel mehr getrunken, weil wir hatten noch eine ganze Probe.
Genau, in der Biolo-Probe. Aber im Grundsatz stimmt das schon.
Und die Antwort ist, ja, man braucht wieder eine gewisse Zeit, um sich einzugrooven. Aber bei dieser Geschichte habe ich vorher nochmal gelesen. Ich habe mich nochmal ein bisschen eingelesen. Und das ist auch ganz gut, weil Nebbiolo ist unglaublich vielfältig. Du hast Weine, die haben eine ganz helle, gar nicht so reife Erdbeerfrucht gepaart mit Rosenholz. Und du würdest Stein und Bein schwören, du trinkst einen Rosé, bis das Tannin zuknallt. Ja, dann weißt du, du trinkst kein Rosé. Und dann hast du Weine, die haben so eine Schwarzkirsche mit so einem Hauch Lakritz und ganz viel Teer im Abgang. Weiter kann es eigentlich kaum auseinanderliegen. Es ist beides Nebbiolo. Ja, die Theorie sagt dann immer, ja, die duftigen, das sind die von den Sandböden von La Morra. Ja, man muss nur ganz fest dran glauben. Darf dir nur die Realität nicht in die Quere kommen, wenn dann die 30 Weine aus La Morra, weil es wird zwar blind verkostet, aber es wird die Kommune, wird genannt. Und wenn es eine Lage ist, auch die Lage. Dann kommen die 30 Weine aus La Morra und nee, von wegen alle duftig, von wegen alle Erdbeere, kannst du knicken. Du hast dann natürlich schon ein bisschen mehr, aber Erdbeere hast du viel mehr im Barbaresco, fand ich. Das macht es für mich aber so ein bisschen einfacher. Diese Vielfalt macht frei. Wenn ich in Wiesbaden sitze.
Oh, bist du seelfangen in dem...
In dem, was ist denn das? Dann die erste Frage zum Beispiel mal, ist das jetzt Zucker oder ist das Frucht und so? Ja, bei Schaumweinproben, ist das jetzt und der nicht und so... Und hier bist du völlig frei und schreibst einfach auf, was du fühlst. Okay. Ob das so bleibt, wenn ich mal ich weiß nicht, ob die mich nochmal einladen, aber wenn ich da jetzt regelmäßig hinfahren würde, ob ich nach dem dritten Mal nicht sage, ja, jetzt muss ich doch mal La Morra schmecken, das weiß ich nicht. Aber erstmal war es tatsächlich einfach, nachdem ich mich eben vorher eingelesen hatte und überhaupt nicht schockiert war, dass das so wahnsinnig breit war, weil ich hatte das alles schon mal im Glas, aber man vergisst es ja doch wieder. Man denkt vor allem an Teer. Ich denke bei Barolo vor allem, oder wir haben ja Barolo, Barbaresco und Roero plus alle Reservas. Ich denke da vor allem erstmal an Teer. Ich denke eher so an Kirsche oder sowas. Süßholz okay, aber so Rosenholz, also so wirklich so traminiges Rosenholz teilweise.
Oh, krass.
Das steht aber in der Literatur.
Okay.
Das hatte ich auch schon mal, aber es ist nicht so oft. Und jetzt hatte ich es ein paar Mal öfter.
Aber es geht im Endeffekt erstmal darum, was dir gefällt.
Genau.
Also deine Eindrücke plus das, was dir gefällt, ohne dass du jetzt wirklich erst regulär weißt. Also ganz offen, ganz frei, ganz entspannt.
Ganz offen so gemacht. Ja. Und ich habe eine gewisse Idee und ich habe auch schon tanninstarke Weine verkostet und all das.
Ja.
Man muss sich ein bisschen eingrooven, aber ich glaube, das geht schon. Und vielleicht wird man sich auch nochmal irren bei dem einen mit Sicherheit. Aber wir hatten ja auch eine 10 Jahre danach Probe dabei mit. Ja, also das war auch noch, da waren nochmal 30 Weine oder sowas, die 10 Jahre danach
waren. Die waren extra, also das,
am Ende des dritten Tages.
Am ersten Tag
war Roero und Barbaresco im Wesentlichen, am zweiten Tag war wesentlich ein Barolo, am dritten Tag waren restliche Barolo und die 10 Jahre danach.
Ah, alles klar. Also insgesamt aber hattest du dann 250...
300 Weine insgesamt.
300 Weine insgesamt, inklusive die 10 Jahre danach.
Genau, sozusagen. Die 10 Jahre danach waren, glaube ich, 30 Stück oder so.
Okay, also 270 neue? 270
aktuelle Jahre,
ja, okay, genau. Krass, okay. Viel.
Und viel, ja. Ja, das Niveau war ganz gut.
Der Verkoster oder der Weine?
Der Weine.
Okay.
Bei den Verkostern ist es tatsächlich so, niemand bezahlt dich dafür, Wein zu verkosten. Und deswegen ist es zum Beispiel für die Amerikaner, ich habe mich mit dem New Yorker sehr nett unterhalten und sehr gut verstanden, der macht das auch schon ziemlich lang. Und das ist so einer, der dir dann auch offen zugibt, dass er zwischendurch im Weinladen arbeiten geht, weil die Kohle, die man damit verdient, einfach nicht reicht. Okay. Andere tun immer noch so, als ob. Aber im Wesentlichen ist es so, wenn du dieses freie Leben hast, dann brauchst du auch die Abendessen sozusagen.
Ja, ja, ja.
Weil die haben dann manchmal so Online-Magazine aus der zweiten Reihe, die ihnen ein bisschen was dafür bezahlen, dass sie das machen. Die erste Reihe hat häufig dann so ihre festen Autoren und die gehen eigentlich eher zu den Importer-Tastings.
Klar,
weil die interessieren sowieso,
ja eher
die interessieren
so,
sowieso
ja,
nur die Weine, die es auch zu kaufen gibt.
Genau.
Ja. Und so weiter. Und das ist auch in Asien nicht unbedingt anders. Viele von denen machen dann auch so Wine-Instructor-Geschichten oder sowas, beraten Restaurants.
Ja.
Und helfen eventuell auch mal einem Italiener einen Importeur zu finden und verdienen auch da was. Aber für das reine Verkosten von Wein bezahle ich kaum jemanden, außer bei mir ein paar Steady-Unterstützer. Denn natürlich sind diese Listen mit dem Zugang zu allen Informationen, wo nicht nur die, meine Tops drin sind. Wobei in diesem Fall habe ich sogar noch einige Tops für die Liste aufgespart, weil es halt doch sehr viele Weine waren.
Klar.
Ansonsten habe ich da, da habe ich ein Privileg, aber ernähren tut mich das natürlich auch noch nicht.
Schön wär's.
Ja. Was... Für mich das erste Interessante an der Verkostung war, ich erzähle einfach mal, was hängen geblieben ist. Ja. Winzer und Verkoster haben einen völlig unterschiedlichen Blick auf Nebbiolo. Also wenn der Winzer dir erzählt, es ist ein super Jahrgang und du verkostest das und denkst, ich finde den gar nicht so super, kannst du natürlich erstmal denken, okay, Winzer finden alles super. Aber in diesem Fall habe ich herausgefunden, was das Thema ist und was ein wichtiger Unterscheidungspunkt ist zwischen Nebbiolo und dem ja manchmal etwas ähnlich wirkenden Pinot Noir. Wenn du im Nebbiolo etwas Grünes hast, dann bleibt dir das erhalten bis an dein Lebensende.
Ah.
Das ist der Unterschied. Wir waren ja gemeinsam in Gevrey Chambertin. Ja. Ich habe auch da, bin ich noch nicht ganz fertig, die Notizen zu übertragen. Da waren ja so ein paar, die haben 23er gezeigt, weil sie 24 nichts geerntet haben oder nur wenig.
Ja.
Und ich habe jetzt schon mal 23er Notizen mit den Notizen von vor einem Jahr verglichen, wo die das erste Mal gezeigt wurden. Da war schon ein erster dabei, wo ich sagte, okay, der reitet so ein bisschen auf der Rasierklinge, ja, der ist so hart am Wind gesegelt, was die Ernte angeht, noch so ein leicht grüner Touch und so. Ein Jahr später ist der schon weg. Wobei man auch fairerweise sagen muss, das war damals ein Fassmuster und vielleicht hat er extra so ein Fass genommen und in der Cuvée ist dann noch sowieso noch weniger davon. Ich würde mal sagen, so hart wie er da am Wind gesegelt ist, war das wahrscheinlich der Fall, weil wenn das alles so gewesen wäre, hätte man davon noch was gehabt.
Ja.
Aber wir haben genügend Weine, jetzt auch Wiesbaden, die mittlerweile 7, 8 Jahre auf der Flasche sind, wo du aufmachst und sagst, okay, das Grün ist
das
tatsächlich ist weg.
Klar.
Und da sagten mir zwei Winzer, nee, also du erntest das, du probierst den Most, wenn es grün ist, weißt du, nach der Gärung ist es da, nach dem Fassausbau ist es da. Und wenn die letzte Amtshandlung in deinem Leben, bevor du irgendwie das zeitliche Segnis ist, noch eine Pulle aus dem Jahr aufzumachen, ist es immer noch da. Grün bleibt grün und ist immer da. Und deswegen sind Barbaresco, Barolo und Roero Winzer immer schon glücklich, wenn keine grünen Noten da sind. Dann kann nämlich alles Positive passieren.
Okay,
ja?
Okay.
Aber wenn die da sind, wird es nie die höchste Weihe erreichen.
Ja.
Die 10 Jahre danach Probe hat gezeigt, weil er ja auch 2010er, na gut, das waren nur die Reservas, aber es waren keine so schlechten Jahre in der 10 Jahre danach Probe, hat bei weitem nicht alles so super gestrahlt und war so toll, wie man sich das erwarten würde, gerade weil die freiwillig einreichen. Jetzt hätte ich gedacht, die schicken nur
Edelsamen.
Aber viele sind einfach wahnsinnig glücklich, dass da nirgendwo grüne Noten dabei waren. Ich habe in den 300 verkosteten Weinen 5-mal gedacht, jetzt wird es grün oder so. Also es war wirklich ein reifer Jahrgang. Und dann sind die schon immer sehr, sehr optimistisch.
Das wollen die auch. Ja, also das ist dann,
die wollen die Reife.
Die wollen die Reife. Das ist
diese Unreife ist eine Katastrophe.
Ja. Sollten sich manche Deutschen mal anhören.
Ja, beim Pinot ist es aber anders.
Ja, ja.
Also sogar
beim
Pinot und Piemont, die es ja mittlerweile auch gibt.
Ja.
Aber ja, es ist natürlich richtig. Es ist eine Sache, die, ich denke auch einige Pinot-Winzer sind sehr sorglos, was das angeht.
Ja, das glaube ich auch.
Machen das schon für sich und die Kollegen.
Ja, ja.
Und der Verbraucher muss dann 20 Jahre warten oder hat es nachsehen.
Oder hat es nachsehen,
ja. Besonders war vor allem die Begegnung mit den Winzern. Einmal gibt es auch da eine Party. Die gibt es am Ende des dritten Tages. Dann sind die ersten noch da und die zweiten schon.
Ach, also dann,
die
aus dem, okay, dann
wir haben auch alle getroffen, die dann quasi nach uns kamen. Und Da bringt jeder was mit. Und der Termin der Nebbiolo Prima ist so ein bisschen gewandert. Die haben, du hast immer Terminkollisionen. Es war dann mit Win Italy oder ja, dann, nachdem ja, die, ja. Ich glaube, die Wine Paris hat die jetzt verdrängt. Sonst wären die sonst im Februar gewesen. Und jetzt war es also im Dezember. Und dann sagte mir ein Winzer, hey, das ist unser erstes Treffen nach der Ernte. Wir haben uns hier alles so viel zu erzählen.
Ja, klar, logisch.
Und das war eine ausgelassene Stimmung. Ja, klar. Und die Winzer haben alle was mitgebracht. Und die Hälfte bringt was mit, um die Verkoster zu beeindrucken. Und die Hälfte bringt was mit, was sie unbedingt mal mit den Kollegen trinken wollen.
Oh, schön. Deswegen ist das ein bisschen wie im Burgund.
Ja, das ist eine ganz große Bandbreite. Geil. Auch ein paar Granatenreservas aus der Magnum aus tollen Jahrgängen. Ja. Aber eben auch dann einen Fraser und Timo Rassos waren zwei dabei und so, also Weißwein und alles Mögliche. Das fand ich total nett. Und dann passierte etwas, was auch sehr symptomatisch war. Dann kommt da so eine bildschöne Frau rein, bestens gekleidet, eine Erscheinung, schwebt
über die Tische
durch den Raum und kommt so direkt auf mich zu, weil sie mich anhand der Farbe meines Namensschilds als Verkoster erkannt hat. Schüttelte mir die Hand und sagte, ich wollte mich ganz herzlich bedanken, dass sie die lange Reise auf sich genommen und 3 Tage damit verbracht haben, unsere Weine zu verkosten. Und wenn Sie das nächste Mal kommen und Sie möchten zum Beispiel mal unser Weingut besuchen, Paralitäten verkosten, dann rufen Sie mich einfach an, drücken mir Ihre Karte. Das hat sie auch mit allen anderen gemacht. Also hier bitte keine komischen Konnotationen dran denken. Ne? Aber was für ein Auftritt zu sagen. Ja? Das war Francesca Weira, die Inhaberin von GD Weira, die das natürlich von ihrem Vater gelernt hat. Ich habe den Vater mal erlebt. Er hatte auch so eine Erscheinung, allerdings so eine schnittige. Da war ich in einem Raum voller bekannter Winzer. Und dann kommt er rein mit ihr als Dolmetscherin. Ich hatte sie also schon mal gesehen. Das ist so 7, 8 Jahre her. Kommt er rein und alle legen die Hände an die Hosen nach, als wäre gerade der Staatspräsident reinmarschiert. Ja, also das liegt in der Familie. Ich fand das total nett, wie ja, geradezu demütig die sind. Und da habe ich mich auch mit, ich habe mich mit sehr vielen Winzern unterhalten. Deswegen habe ich sehr viel gelernt. Dann sagte einer zu mir, weißt du was, wir reiten doch hier seit 20 Jahren eine Welle. Und Leute wie Weira reiten sie vielleicht auch schon seit 30 Jahren, aber länger nicht. Ja, das und das bedeutet, jeder hier hat in der Familie sowieso, aber häufig sogar noch im Betrieb, ein oder mehrere Leute, die genau wissen, wie das war, als wir alle bettelarm waren.
Ja, scheiße, stimmt. 30 Jahre sind nicht viel. 20, 30 Jahre sind
guck
nicht
mal, viel. Guck mal, Geier hat da viel Revolution gemacht. Der lebt ja immer noch. Der ist jetzt deutlich über 80. Das war in den 90ern, späte 80er.
Ja, stimmt.
Ja, in den 70ern hat er zwar schon, aber das,
gute Weine,
das
aber jetzt
kannte nicht, kein Mensch. Ja, ja. 80er, 90er. Dass die anderen da mitgeritten sind, ist für viele erst Nullerjahre und das ist 20 Jahre her.
Ja,
und die wissen alle noch, wie es war vorher. In jedem Dorf ist eine Straße oder ein Platz nach Michele Ferrero benannt. Hm. Denn der hat den Niedergang, also es hat jetzt nichts mit Wein zu tun, wobei Michele Ferrero auch tollen Wein macht, habe ich ja schon mal getrunken. Aber das machen die nur, also jetzt ist er ja tot. Aber es gab eine unglaubliche Landflucht. Und dann hat er, als er mit seiner Ferrero-Kiste erfolgreich wurde, hat der Busse gekauft und hat die Leute aus den Orten geholt. Weil das war in den 60ern fing das an und in den 70ern wurde das dann richtig gut. Sodass die nicht ihr erstes Gehalt für ein Auto ausgeben mussten oder mehr ranziehen mussten. Und so. Hat das halbe Piemont dazu sich hingekarrt, hat dadurch für eine dezentrale Steuerverteilung, Einnahmen etc. gesorgt. Ja. Und ist zwar stinkereich geworden, weil zwischendurch der 19. reichste Mensch der Welt und der reichste Mann Italiens. Er hat wahrscheinlich 19 Milliarden Euro vermacht. Also er hat auch seinen Teil für sich behalten. Er soll ein knallharter Geschäftsmann gewesen sein. Ja. Aber für seine Leute hat er sich ein Bein ausgerissen. Ja. Und diese Busaktion, die hat das Piemont gerettet, sagen heute viele Menschen, die sich so mit Stadtentwicklung. Du fährst ja heute noch durch halbleere Dörfer. Aber dass die andere Hälfte da geblieben ist, hat ganz oft damit zu tun gehabt, dass auf einmal der Bus von Ferrero kam und 2 oder 3 Familienväter aus dem Dorf abgeholt und zur Arbeit gefahren. Und so wurde das langsam alles wieder aufgebaut und deswegen ist die Infrastruktur nicht völlig vor die Hunde gegangen. Aber fernab von Ferrero ist es natürlich alles kaputt. Also zur Schweizer Grenze hin hast du immer noch komplette Geisterdörfer.
Krass, oder?
Ja.
Das ist wirklich ein sehr
okay. Ja. Also seit 20 Jahren surfen sie die Welle. Was sie auch sehr demütig macht, ist, dass sie vom Klimawandel her wissen, dass sie nur noch weitere 20 Jahre surfen. Mhm. Der Nebbiolo hat die längste Vegetationsperiode aller Qualitätsweinrebsorten.
Das heißt, das ist relativ schnell vorbei. Ja.
Und er hat jetzt schon auf 14,5, 15 Alkohol, wenn das wärmer wird. Du kannst ihn nicht früher holen wegen dieser blöden grünen Note. Also natürlich haben die jetzt auch Jahrgänge, wo sie Ende August mit der Ernte angefangen haben. Haben sie mittlerweile auch schon mal einen gehabt. Dann ist aber der Wein nicht ganz so gut. Und wenn es, weil sich Zuckerreife und physiologische Reife eben nicht im Gleichschritt bewegen, steuern die da Sachen Klimaerwärmung auf einiges zu und arbeiten noch mehr als irgendjemand anders daran. Sowohl was die Forschung angeht, was Klone angeht und so weiter. Also sie sind da mit allem dabei, weil sie wissen, eventuell ist in 20 Jahren auch alles wieder vorbei.
Ja.
Eine Geschichte muss ich noch von einem der Dinner erzählen. Du musst dich schmunzeln. Ich sage den Namen nicht. Also ich bin ja kein Journalist. Wenn ich für eine Weinwirtschaft schreibe, dann gelten journalistische Standards. Aber hier sage ich jetzt einfach mal, okay, ich muss den jungen Mann mal vor sich selber schützen, weil wenn die Presse im Raum ist, kannst du das eigentlich nicht so erzählen sozusagen. Ja, also habe ich das jetzt mal als als Hintergrund, als Kamingespräch eingestuft, aus dem nicht direkt zitiert wird. Deswegen kommt sein Name nicht. Ich gehöre zu den Menschen, die immer so eine Rechenmaschine im Kopf haben. Ich würde die auch gerne manchmal ausstellen. Das nervt. Ich saß neben einem Winzer, den ich persönlich noch nicht kannte. Ich kannte das Weingut nicht. Wir haben seine Weine getrunken. Die waren hervorragend. Wir hatten allerdings auch gleich mit einem seiner Lagen Barolo bzw. kleineren Parzellen angefangen und haben seinen großen im Sinne von seinen mengenmäßig größten, glaube ich, gar nicht getrunken. Und er erzählte über diesen Wein, wie viele Flaschen er da macht, das waren 4.000, über jenen Wein, wie viele Flaschen er da macht. Dann sagte er, ja, von meinem Großen mache ich so und so. Und irgendwann kam er dann mit seinen Hektarzahlen und dann ging bei mir gleich die Rechenmaschine und sagte, wow, das ist aber ja nicht wirtschaftlich, da bist du ja gerade mal bei 21 Hektoliter oder sowas. Und dann sagte er, nee, ich fülle nicht alles auf die Flasche. Er sagte, ich verkaufe so um die 10.000 Liter an. Namen habe ich vergessen, hätte ich auch nochmal nachgucken können. Es gibt nur eine große Weinfabrik in Piemont. Es gibt eine große Genossenschaft, die aber keine Weine von Nichtmitgliedern kaufen. Und es gibt eine große Weinfabrik, die für Aldi, Lidl und Co. diese ganzen Barolo, also an die verkauft. Und dann erzählte er, die Zahlen sind zwischen 6 und 10 Euro pro Liter, im Schnitt so 8 Euro auf den Liter, 6 Euro auf die Flasche. Und dann fragte ich ihn, verkaufst du denn im Fass oder in der Flasche und wird das quittiert oder so? Und sagt er, ja, manchmal verkaufe ich im Fass. Aber es ist für die unglaublich anstrengend, weil das Barolo-Konsortium da wie der Teufel hinterm Weihwasser hinterher ist, dass sich nicht im Tank aus Versehen meine Menge verdoppelt. Also du musst das ist eine unglaubliche Papierarbeit. Und wenn du das dann verschneidest mit anderen Zukauf und so, dann musst du quasi immer einen Zeugen daneben stellen und so. Deswegen ist es denen eigentlich am liebsten, sie können das bei mir in der Flasche kaufen, weil dann kommt von mir schon das Peppel drauf, über den Korken, damit er nicht rausgeht. Diese rosa Nummer kennt ihr aus Italien. Und dann können die das lustig weiterverarbeiten, dann kriegt das nur noch deren Etikett. Also ich, aber wenn du dann 8 Euro pro Flasche kriegst, ist ja ganz gut. Ich meine, das geht dann doch nicht zu alt. Dann sagt er, hey, die arbeiten, das fand ich mal eine interessante Zahl, die arbeiten ab 40 Cent Marge für die Flasche.
Echt? Krass.
Ja, also 5% vom Einkaufspreis. Und dann funktioniert es, ja. 8 Euro im Einkauf, 15 Cent fürs Etikett. Korken ist natürlich schon drin, wenn er den liefert. Klar, macht er, 15 für Etikett und Kapsel, vielleicht auch 20. Dann noch Karton, rauf auf die Palette. Aber es wird von Aldi im Zweifelsfall ja auch abgeholt, wenn du die großen Mengen machst oder sowas. Und ich habe vor sechs Jahren...
Bei der großen Menge lohnt sich das natürlich nach hinten raus für Aldi und sowas natürlich dann trotzdem mit.
So 40, also es lohnt sich für die auch, genau. Ja, die verkaufen dann für die Weihnachtsaktion an Aldi 100.000 Flaschen Barolo, mal 40.000 Euro und haben ja letzten Endes nur die Flasche von ihm reingeholt, einmal etikettiert, in einen neuen Karton gepackt, auf eine Palette und wieder rausgeschickt.
5.000 Euro Ausgaben gehabt und 35 wirklich nachher in die Pack nach hinten.
Und die...
Gibt Schlimmeres.
Ja, wir haben 2018, glaube ich, einen Webweinschule Adventskalender gemacht, da haben wir Discounterweine so probiert und da war auch Barolo dabei und da war der von Aldi, war granatenstark. Und es war mir fast peinlich, weil er wirklich granatenstark war. Und ich bin am nächsten Tag zu Aldi gegangen und ich hatte das auch in einem Video gesagt, Leute, ich kaufe mir den morgen, aber ich gehe in die gleiche Filiale zur gleichen Gitterbox und nehme vom gleichen Ende der Gitterbox noch eine Flasche. Ich erinnere noch, welcher das war. Welche Filiale? Weil diese Probleme mit den Chargen und so weiter und so weiter. Und da gibt es immer Leute, die sagen, das ist Märchen oder so. Ich bin so froh, dass mir jetzt mal einer erzählt hat, das ist kein bisschen Märchen. Da habe ich gefragt, ist das dein schlechtestes Fass? Sagt er, nein, ich mache da den, das ist ja mein traditioneller Barolo. Das ist tatsächlich der Barolo, das ist mein großer Barolo. Das sind, weiß ich gar nicht, 6.000 Liter Fässer oder sowas. Krass. Also er macht davon auch 20 oder 40.000 Flaschen oder sowas. Also sein mengenmäßig größter. Und das sind große Fässer. Da sind die Differenzen nicht mehr so groß, wie wenn du Barriques hast. Und Barrique ist aber in der Gärungsklasse. Im Übrigen wird es ja manchmal auch in großen Gärständen dann erst noch vergoren und dann umgefüllt. Das ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Aber er sagt, nee, das ist jetzt nicht so, dass ich da was abgebe. Außerdem, im Übrigen, verkosten die ja auch. Und ob ich 6 oder 8 Euro pro Flasche kriege, hängt auch ganz viel davon ab, wie es schmeckt. Ja, klar, auch wenn die es für den gleichen Preis an Aldi verkaufen, wollen die dann schon noch irgendwie ihr gutes Zeug haben. Und dann habe ich ihn halt gefragt, warum machst du das? Ich meine, du machst wirklich gute Weine. Hast du da ein bisschen mehr Aufwand? Ja. Kannst du das dann wahrscheinlich auch viel besser verkaufen? Sein kleiner Barolo kostet irgendwas in den 20ern. Und dann hat er mich angestrahlt und gesagt, weißt du was, ist ja das Erste, was ich mache, wenn wir in die Füllsaison gehen. Ja. Ich fülle das, bevor ich irgendwas anderes fülle und bevor ich die anderen Sachen küvettiere und so weiter. Und dann fange ich an mit meinem Zeug. Und ich weiß.
Bin schon bezahlt.
Bezahlt ist jetzt alle Flaschen, die ich brauche. Der Lohnfüller, alle Umkartons, alle Etiketten, alles Marketingmaterial, das Porto, um das zu meinen Händlern zu bringen, der Mitarbeiter, der Teilzeitmitarbeiter in der Vinotheke, das verkaufen soll, alle Preise, es ist alles bezahlt, außer was ich im Weinberg mache.
Ja.
jetzt muss ich mit dem, was ich mache, nur noch meinen Maschinenstand sauber halten, meinen Lebensunterhalt verdienen und meinen Weinbergsmitarbeiter
bezahlen. Aber das ist eigentlich total schlau.
Das ist so beruhigend.
Ja, glaube ich. Ja, voll. Klar, logisch.
Ja.
Ist weg und dann bist du fein, kannst viel besser kuvertieren, kannst viel besser, bist ruhiger, entspannter.
Ja. Total entspannt, klar. Kann ich total verstehen. Ich meine, ist ja auch ein ordentlicher Preis. Also es ist wie in der Champagner, die Traubenpreise mittlerweile bei 10 Euro angekommen sind, also 5 Kilo. Und wenn er da seine 8 Euro für die unetikettierte Flasche kriegt, kann ich gut verstehen.
Verstehe ich total.
Mega. Kann ich auch verstehen, dass er es erzählt. Also trotzdem muss man seinen Namen ja nicht nennen. So, Wein.
Also, Rotwein.
Ja.
Sehr viel Frucht. Ich bin auch schon so ein bisschen bei dieser Erdbeere. Ja. Mhm. So schön kräftig, ganz schönes Tannin nach hinten raus, finde ich. Also wirklich so ein kräftiges, nicht schmürgelndes, aber sehr auskleidendes Tannin im Rachen. Mhm. Hat eine schöne Länge. Die Säure ist aber auch ordentlich dabei. Also ist ordentlich. Ich würde jetzt also auch mal sagen, das ist nicht so wahnsinnig alt.
Nein.
Also ich würde sagen 21, 20, 21.
Ja.
Ja? Sascha, mein Lieber schon.
Genau, in diesem Fall also aus der Verkostung.
Aus der Verkostung.
Ja.
Also Barolo.
Ja, Barolo.
Barolo 21 ist aber wirklich schön.
Ja.
Mag ich wirklich gern, finde ich richtig gut, trinkt sich auch sehr schön.
Ja, ich hole mal die Flasche.
Und echt lang, wirklich schön lang.
Wirklich schön lang. 22.
Aber das war das, als du Erdbeere gesagt hast, dann dachte ich, ja.
Genau.
Ja, da kann man ja gar nicht drum rum.
22 ist es? Hattest du 2021? Nein,
ich hatte 2021.
Okay, 22. Also 22 war der Barolo-Jahrgang, den wir verkostet haben. Wir haben die Barbaresco 23, Roero 23. Das werden immer die aktuellen Jahrgänge. Ja. Barbaresco kommt ja etwas früher. Die Geschichte dahinter
Albeißer. Ist... das ist die Albeißer-Flasche. Guck da.
Das ist die Albeißer-Flasche, genau. Ja, steht auch drauf. Geschrieben habe ich zu dem Wein.
Ja.
Auf nach Barolo, es war also der erste aus der Gemeinde Barolo. Das Weingut ist oben auf dem Canobi drauf, also oben auf der Lage, Canobi, die zu Barolo gehört. Auf nach Barolo zur Gemeinde, die dem Wein seinen Namen gibt. Balsamisch und holzig mit Kokos- und Erdbeerkompott. Die Kokos ist er nicht erwähnt, finde ich aber immer noch da. Und auch so ein bisschen balsamisch ist er noch, aber egal. Kokos und Erdbeer. Aber nach hinten raus fest, griffig, bissig.
Ja.
Wenn sich Wein 150, das war Nummer 150, wir sind also am zweiten Tag gewesen, nach dem Aufdecken als bezahlbar herausstellt, werde ich mir eine Flasche davon kaufen. So gespannt bin ich darauf, wie das wohl reift. Auflösung, es ist der Albarella von Borgogno, Sergio e Battista, also die Brüder, nicht das berühmte Weingut.
Ja.
Das lässt sich einrichten, dachte ich, weil ich habe den gegoogelt und habe den so nicht gefunden.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Habe aber abends die Emanuela getroffen, die ihn gemacht hat. Das Weingut ist gegründet von den Brüdern Sergio und Battista. Und dann haben aber Töchter sich entschieden, das weiterzuführen. Aber ich glaube, beide Töchter von Battista, ich glaube, oder von Sergio. Also einer von beiden hat keine gestellt. Und davon wieder die Töchter. Das heißt, im Moment sind das 4 Mädels, die das vorhin mal gut machen. Das heißt aber immer noch Fratelli. Absolut. Aber gut. Ja, gut. Man hält das Erbe hoch. Und die hat den Wein gemacht. Und die sagte, nee, du hast den nicht gefunden, weil das ist unser Top-Top-Wein. Den verkaufen wir nur in 4er Holzkisten, 4 Flaschen.
Ah, 4er Holzkisten, was ist das für eine...
Ja, okay, gibt es auch so eine Geschenkbox-Holzkiste, 4er Holzkisten für 200 Euro. Da dachte ich, ja.
Also 50 Euro die Flasche.
50, ich dachte erst mal 200 Euro die Flasche. 50 Euro die Flasche.
Okay.
Das ist nämlich das, worüber wir noch reden müssen, wie wahnsinnig preisgünstig das Piemont ist.
Ja,
denn
bis auf die ganz großen Namen ist das alles wirklich...
Ja, ja. Genau. Wir können aber nochmal, du hast ja nochmal nachgeschenkt, du musst aber jetzt an der Stelle vielleicht noch einmal mit mir parallel was verkosten. Bitte? Runtertrinken ist immer schwierig, aber musst du jetzt mal machen.
Wir trinken jetzt runter. Na gut.
Also vom Top Barolo auf den einfachen Lange Nebbiolo runter.
Gleiches Weingut.
Gleiches Weingut. Jetzt sozusagen mal der Einstiegs-Nebbiolo. Lange Nebbiolo ist ja nicht wirklich Ortswein. Ja. Das wäre sozusagen Barolo Nebbiolo, das geht natürlich nicht. Und diese Regionalweine
schon viel haben frischer, wir
in Deutschland eher nicht. Ja, ist natürlich jetzt auch ganz, ganz jung, 24, aber...
Aber ist trotzdem Erdbeer? Also ist jetzt...
Ja.
Wird auch so viel mehr Erdbeermarmelade.
Ja.
Also nicht schlimm, aber in der Nase, weißt du, dieses Ding. Ja.
Absolut. Und weniger Tannin, deutlich
trotzdem schön.
Trinkiger, voll lecker,
trinkig, genau.
Süffig.
Kannst du kühl trinken im Sommer. Ja.
Und das ist das, was immer untergeht. Das kostet 14,50 Euro, bei uns. Und da merkst du eben, wie viel Sonne in der Nebbiolo drin steckt auch.
Ja.
Und dass du das eben auch unkompliziert machen kannst. Der wird halt nicht so getreten, was die Schalen und so weiter angeht. Da wird nicht so viel extrahiert. Das wird sehr viel schneller vergoren. Im Zweifelsfall auch im Edelstahl. Im Zweifelsfall unter Umständen nochmal belüftet, damit sich das Tannin direkt ein bisschen einrenkt. Aber ich finde das sehr spannend, weil es sehr typisch ist. 14,50 für den langen Nebbiolo bis hoch zu 50 für den Top Barolo. Ist jetzt nicht so, dass wir hier beim billigen Jakob angekommen sind. Nee. Das ist die Hälfte der Weingüter vor Ort. Ja. Und der lange Nebbiolo ist eben auch so Sonne in Flaschen. Und viele Leute in Deutschland, das habe ich einfach gemerkt, deswegen wollte ich den hier auch nochmal holen. Viele Leute in Deutschland beschäftigen sich nicht mit dem Piemont, weil in Deutschland immer so darauf abgehoben wird, dass das Piemont ja sozusagen die Fortsetzung des Burgunds mit anderen Mitteln sei. Ja, und wer Burgunder mag, mag auch Barolo. Ist es dann günstiger. Aber wir wollen ja immer die günstigere Alternative. Und da kosten die Grand Crus ja nur 200 Euro und nicht 2000 Euro. Ja, es gibt Menschen, die Burgund mögen und auch Barolo mögen, weil Barolo relativ kräftig in der Säure ist. Aber eigentlich sind es Leute, die Bordeaux mögen, die total auf Barolo abfahren. Ah. In meiner Bubble sozusagen sind die Leute, die sich eher dem Bordeaux-Lager zugehörig fühlen, ganz häufig totale Barolo-Fans. Mhm. Und deswegen,
das stimmt.
Ich kümmere mich nicht drum, weil ich mag ja keinen Burgund. Oder das ist mir immer schon zu dünn. Oder so. Also das ist hier, wie gesagt, das ist die, in dieser Flasche, in so einer Flasche Barolo steckt mehr Wärmemenge als in einem Chateauneuf-du-Pape oder in einem Wein aus dem Priorat.
Okay. Ja. Krass. Okay, stimmt. Ja.
Weil es übrigens auch in der Vegetationsperiode ist das Piemont extrem warm. Es ist halt durch die Alpennähe mit dem ganzen Schnee im Winter und so weiter, gehört das nicht zu den besonders warmen Ecken. Wenn du die Liste der wärmsten im Durchschnitt siehst, taucht das Piemont nirgendwo auf. Wenn du aber nur die Vegetationsperiode nimmst, ist das Piemont auf einmal ganz weit vorne mit dabei. Mhm. Und das ist dann auch nochmal die längste Hängezeit in einem der wärmsten Umgebiete. Das ist pure Sonne und es gibt ganz viele Leute, die unkomplizierte Weine mögen. Ey, dann aber ab ins Piemont. Ja. Und das Piemont ist eher so, auch wenn du die Weingüter siehst, und auch da ist hier Fratelli Borgogno ein wahnsinnig gutes Beispiel. Die haben eine Vielfalt wie sonst in Deutschland nur in der Pfalz. Ja, die haben 30 Positionen auf der Karte. Die fangen häufig an mit einem Dolcetto. Hm. Wisst ihr, kann man mich mit jagen. Also wir haben neulich einen sehr schönen getrunken, aber Dolcetto, dann gibt es noch ein Barbera, dann gibt es später verschiedene Nebbiolo, häufig lange Nebbiolo und noch Nebbiolo d'Alba und dann noch drei Barolo und vielleicht noch Barbaresco. Dann gibt es ein Timorasso und dann gibt es noch dieses und jenes und Nascetta und Dolcetto hatten wir schon, also alles Mögliche.
Alles machbar.
Das fängt teilweise immer noch bei 9 Euro an. Ja. Und selbst so einer meiner Lieblingsproduzenten, was hochwertige Weine angeht, Pio Cesare, hat echt 60% zugelegt in seinem langen Nebbiolo. Von 15 auf 24 Euro in 5 Jahren.
Ja,
aber jetzt sind wir bei 24
Euro. Ja, ist immer noch mega. Ja.
Und im Gegenzug hat er übrigens noch so eine Cuvée, ich glaube, mit ein bisschen Nebbiolo drin, eingeführt für 19 Euro sein neuer Alltagswein, der wahnsinnig lecker ist. Den musste ich mir natürlich mal kaufen und ausprobieren. Und die empfangen alle. Die haben alle eine Bibliothek, sind aber alle nicht so groß, dass sie da Angestellte stehen haben. Das macht natürlich Sinn, vorher anzufragen, ob da jemand Englisch spricht oder wenn ihr Französisch sprecht, die sprechen ja auch häufig Französisch.
Italienisch sprechen sie aber am liebsten.
Ja klar, dann musst du auch nicht anfragen. Das ist eine der wenigen Regionen, die du so bereisen kannst, als würdest du Deutschland bereisen. Du bist auf jedem zweiten Hof willkommen, die haben irgendwie ein bisschen Zeit für dich. Das ist aber keine durchgetaktete Vinothek, wo du dann Eintritt zahlst. Und du kannst, anders als wenn du jetzt nach Spanien fliegst, was ich unbedingt jedem ans Herzen legen will, um Himmels Willen, ist das eine der wenigen Regionen, wo du mit dem eigenen Auto hinfahren kannst.
Na gut, weil es nicht so weit ist. Stimmt, du bist ja gleich hinter München, bist ja gleich da.
Ja, und weil du im Mai die Weine auch über Nacht im Kofferraum lassen kannst, das würdest du in Spanien jetzt auch nicht tun. Also in Spanien fliegst du hin und suchst dir einen Guide, der die Sprache spricht, der dafür sorgt, dass du in die geilen Weingüter reinkommst, ohne was zu kaufen, weil fehlt dann da. Und in Piemont kannst du halt dadurch, dass du was kaufst, wenn du mit dem eigenen Auto fährst, auch ein fantastische
Sachen rein. Ja, stimmt. Ja, geil. Rein. Aber schöne Weine, wirklich?
Ja, finde ich, wie gesagt, 14,50 und 50. Und der einfache Barolo kostet 30 und der Canubi, den sie natürlich auch haben, 3 Hektar haben sie sogar da, kostet 40. Es ist alles geschenkt.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.